Ja, herzlich willkommen heute wieder zu unserer Bible Study, Tagebücher der Apostel. Und wir stehen nicht mal eine Woche vor Weihnachten. Deswegen habe ich auch meinen Freund, den Weihnachtsmann, der hier anbetet, vor dem Jesuskind mitgebracht. Der erinnert mich quasi daran. Tagebücher der Apostel, wir sind in Kapitel 15 der Apostelgeschichte und Folgendes ist gerade passiert. Es geht um das Apostelkonzil, wie man das in der Theologie nennt. Und das ist eine Versammlung in Jerusalem, wo die Apostel zusammen sind. Paulus und Barnabas und eben die Leute, die in Jerusalem die Verantwortung tragen. Und es geht um die entscheidende Grundfrage der ersten Christenheit. Können die Leute aus heidnischem Hintergrund, also Leute, die nicht jüdisch sind, können die einfach so zur christlichen Gemeinde dazukommen und durch Jesus gerettet werden und damit auch Teil des Bundes mit Gott werden, ohne dass sie beschnitten sind, ohne dass sie vorher also Juden werden müssen, um dann Christen werden zu können? Müssen sie das ganze Gesetz von Mose halten oder nur Teile davon, so wie es das Volk Israel tut? Also inwieweit sind sie quasi noch in dem jüdischen Rahmen eingebunden und inwieweit nicht? Und es war in der urchristlichen Gemeinde sowas wie eine Zerreißprobe, denn die einen waren überzeugte Judenchristen und sagten natürlich, also der christliche Glaube ist nur denkbar auf der Grundlage des jüdischen Lebens. Das heißt, sie müssen erst Juden werden, um dann Christen werden zu können. Und die anderen, so wie Paulus, die sagten, wir können doch nicht das ignorieren, was Gott schon getan hat. Das heißt, da sind im Mittelmeerraum Leute zum Glauben gekommen, ohne dass sie das alles getan haben. Wir können denen doch jetzt nicht nachträglich quasi das alles abverlangen. Also es geht um die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Jesus bei diesem Punkt? Also geht es tatsächlich um Jesus allein, die Gnade allein, den Glauben allein? Ist das ausreichend, um Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen oder nicht? Der Widerspruch war stark, aber nun, was macht man jetzt? Wir lesen Apostelgeschichte 15, Verse 13 bis 21. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht, Amos 9, Vers 11 und 12, danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr. Der tut, was von alters her bekannt ist. Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und von Ersticktem und vom Blut. Denn Mose hat von allen Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen. Also, der Apostel Jakobus, der ergreift nun das Wort. Jakobus, der Bruder des Johannes, der zum Zwölferkreis der Urgemeinde gehörte. Der war von Herodes Agrippa enthauptet worden. Der kann also nicht mehr das Wort ergreifen, der war also schon tot. Der Jakobus, um den es hier also geht, das ist der leibliche Bruder von Jesus, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde damals. Auch hochinteressant, finde ich. Wir wissen nicht allzu viel, aber wir wissen zum Beispiel aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dass dieser Jakobus unter den Zeugen des auferstandenen Jesus war. Der auferstandene Jesus ist vielen begegnet, auch Jakobus seinem Bruder. Im Johannesevangelium lesen wir ausdrücklich, dass die Geschwister von Jesus nicht glaubten, sondern ihm gegenüber eher kritisch eingestellt waren. Das heißt, sie hatten sich bekehrt und gehörten jetzt zur Gemeinde. Ganz offensichtlich gab es also auch in der irdischen Familie von Jesus, sowas wie einen Gesinnungswandel. Und Jakobus, der hatte nun also eine führende Rolle in der Jerusalemer Gemeinde. Und der nimmt Stellung. Er bezieht sich auf das, was berichtet wurde, was Petrus und Paulus erlebt haben, was Gott getan hat. Das war hier die Argumentation. Es geht ja nicht um einen dogmatischen Streit, sondern Gott hat gehandelt. Er hat auf wunderbare Weise den Heiden, also den Nichtjuden, durch Vergebung der Sünden den Zugang zu, ja, wenn man so will, zu dem Bund mit ihm eröffnet. Und die Leute auf dem Apostelkonzil vollziehen nur nach, was Gott getan hat. Sie satteln also nicht einfach zusätzlich was drauf, sondern sie versuchen, das von ihrem Verstand her, von ihrem Glauben her einzuordnen, was Gott jetzt hat ereignen lassen. Und Jakobus nimmt ein Wort aus dem Propheten Amos auf und aus dem Propheten Jesaja auch dazu noch ein anderes Wort. Ja, das, was die gesehen und bezeugt haben, das haben die Propheten angekündigt. So ist seine kurze Schlussfolgerung. Das heißt, das, was da steht, dass Jesus in Übereinstimmung mit der Schrift für Israel der Messias ist und dass er auch der Messias für die Völker ist, denen der Name bekannt gemacht wird, dass die Völker, also die Nichtjuden, sich zu ihm bekehren, das ereignet sich jetzt. Also Jakobus sagt, das ist ja in der Bibel schon vorhergesagt und das nehmen wir jetzt also an. Das ist quasi Summe. Und dann kommt ein interessanter Schluss. Ganz praktisch wird er. Er sagt also, keine zusätzliche Unruhe, ist im Alten Testament vorhergesagt, ist jetzt eingetroffen. Wir sagen einfach unser Amen dazu. Jesus allein, die Gnade allein, das, was der Gekreuzigte und Auferstandene getan hat, das zählt. Mehr braucht man nicht, um Christ zu sein. Und der Glaube, das heißt, dass ich das, was Jesus getan hat, für mich empfange, dass ich mir Gottes Geschenk quasi schenken lasse oder abhole, auch das zählt. Also die Leute kommen zum Glauben und nehmen das, was Jesus getan hat, für sich in Anspruch. So wird man gerecht. Allein durch Jesus, allein durch Gnade, allein durch Glaube. So werden die Leute gerettet. Und dann nennt Jakobus 4 Punkte, die man in den Gemeinden verbreiten soll. Und er sagt, das sind, wenn man so will, Eckpunkte in diesem Streit, um zum Frieden zu kommen, damit die Gemeinden weiter wachsen können, als eine Mischung aus Judenchristen und Heidenchristen. Und er sagt, als erstes, keine Befleckung mit Götzendienst. Also, das erste Gebot gilt. Das ist völlig klar. Es geht hier um den einen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Die Rede vom einen Gott, das war natürlich auch den messianischen Juden wichtig, also den Judenchristen. Denn die Rede vom einen Gott, das war in Israel das Entscheidende. Es geht um einen Gott. Und Jesus hatte gesagt, ich und der Vater sind eins. Der eine Gott, also kein Götzendienst. Das, was in der Völkerwelt ja gang und gäbe war, ne? Dass man die griechischen, die römischen, was auch immer für Götter verehrte, mitunter mit einem leicht schmunzenden Unterton, mitunter auch mit sehr viel Ernst, das war nicht mehr möglich. Wer zu Jesus kommt, sollte also keinen Esoterikkram mehr machen, diesen oder jenen Kult nicht mehr fördern. Der sollte übrigens auch, es gab auch damals im Raum, in dem Raum, um den es hier geht, gab es auch schon so eine Form von Yoga, die sollte man also auch nicht machen. Auch nichts Astrologisches, ja, also den Sternen folgen, sondern man sollte das erste Gebot halten. Keinen anderen Gott außer dem lebendigen Gott, der sich in Jesus offenbart hat. Das war ganz klar. Also es gab keine Und-Version, ja, ich folge mal Jesus und ich behalte auch so ein bisschen das Alte bei. Das Zweite, und das finde ich total interessant, nach dem kein Götzendienst geht es um keine Unzucht. Und ich frage mich, ich fragte mich, als ich das vorbereitet habe, was soll das denn? Also Unzucht meint das sechste Gebot, ne, die Treue in der Ehe. Das ist interessant, dass in der Bibel oft das erste und das sechste Gebot zusammen genannt werden. Die Treue in der Ehe wurde schon in Israel immer wieder in den Zusammenhang mit Gott gebracht. Und in der Ehe untreu zu sein, wurde quasi auch als etwas gesehen, was potenziell jemanden auch untreu werden lässt in der Beziehung zu Gott. Untreue in der Ehe und untreu Gott gegenüber, das bedingte sich übrigens auch umgedreht. Also Treue zu Gott und Treue in der Ehe, das war sozusagen im Denken, im alttestamentlichen Denken ein Zusammenhang. Also lest zum Beispiel mal den Propheten Hosea. Da ist es ein ganz heißes Thema. Das ist bis heute so und das war damals so. Hör doch mal rein in die Christenheit. Ach, weißt du, ein Seitensprung, das ist doch nicht so schlimm. Ehebruch und Ehescheidung, alles nur Pappelapapp. Übertreibt das nicht mit den Regeln und mit den Normen. Das war hier ganz anders. Also zuerst das erste Gebot, dann das sechste Gebot. Treue zu Gott und zur Offenbarung Gottes gehört, wie in den ersten Kapiteln der Bibel, wie es in den ersten Kapiteln der Bibel heißt und auch in Matthäus 19 von Jesus bestätigt wird, Gott hat den Menschen zum Ebenbild geschaffen. Er schuf sie als Mann und Frau. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jesus hat das ausdrücklich bestätigt. Auf Fragen von Kritikern hin, weil es auch in der jüdischen Gesellschaft total lax gehandhabt wurde, hat Jesus sozusagen nochmal diesen Ernst und diese Ernsthaftigkeit hervorgehoben. Und zwar total gegen den damaligen jüdischen Strom, sagte er, die Treue in der Ehe ist ein Spiegelbild für die Treue zu dem einen Gott, der uns in Jesus seine Liebe offenbart hat. Also Jakobus hält das beides fest. Erstes Gebot gilt und sechstes Gebot, weil das sechste quasi sehr eng mit dem ersten zusammenhängt. Und dann kommt Ersticktes und Blut. Das liegt jetzt für Jakobus auf einer anderen Ebene. Überall lebten damals Juden und die Völker separiert. Es gab damals schon sowas wie jüdische Ghettos. Die Juden waren in ihrer Synagoge und die Heiden, die waren eben in ihren Tempeln. Es war alles separiert. Und nun in der Gemeinde gab es Judenchristen und Heidenchristen. Und die Art, wie man schlachtete, die Art, wie man also das Fleisch für den Verzehr produzierte, die war total unterschiedlich. In der jüdischen Gemeinde wurde geschächtet. Das heißt, das Fleisch ließ man ausbluten. Und in der hellenistischen Kultur, zu der also das römische und das griechische, der römische und der griechische Bereich gehörten, da wurde schon geschlachtet wie bei uns. Und nun war die Frage, Wenn man sich also zum gemeinsamen Grillen trifft in der Gemeinde, können eigentlich Judenchristen und Heidenchristen dasselbe Fleisch essen? Kann man sich überhaupt zum Essen einladen? Und hier ist Jakobus wichtig, dass man in der Gemeinde friedlich miteinander lebt. Für Juden galt das, Blut ist das Leben. Und deshalb ist es ihnen verboten, Blut zu genießen, alles, was mit Blut zusammenhängt. Und Tiere sollten eben geschächtet werden, das heißt, das Blut sollte auslaufen. Und um der Liebe willen, sagt jetzt Jakobus, lasst uns das als Gemeinde praktizieren. Das ist immer ein Unterschied. Um der Rettung willen ging es um die Frage, muss man sich beschneiden lassen zum Beispiel? Muss man das komplette Sabbatgebot halten? Muss man alles, was Mose gesagt hat, halten? Oder nicht? Und Jakobus sagt, nö, Jesus allein, Gnade allein, der Glaube allein, das rettet. Aber um der Liebe willen in der Gemeinde, soll man quasi kein Blut verzehren. Deshalb kein ersticktes, kein Blut essen. Was für eine Weisheit, diese Unterscheidung. Also was ist auf der einen Seite zur Rettung nötig und was ist auf der anderen Seite aus der Liebe heraus geboten? Und ich hoffe, dass du diese Gewissheit hast, dass Jesus ganz und gar für dich der Retter ist, dass du dafür nichts weiter tun musst, als das, was Jesus dir darbietet, anzunehmen, dass du dir das schenken lässt und dann, dass du dich inspirieren lässt, was du aus Liebe tun musst. Im Übrigen, diese Speisegebote aus Liebe, die haben sich dann irgendwann im europäischen Kontext verselbstständigt, weil wir keine Judenchristen mehr in unseren Gemeinden haben. Deswegen ist sozusagen dieses Speisegebot kein ersticktes und kein Blut in Deutschland beispielsweise kein Thema mehr gewesen. In anderen Teilen der Welt ist das immer noch ein Thema, weil es auch da immer noch Mischkulturen gibt, wo also Judenchristen und Heidenchristen zusammenkommen. Ihr Lieben, das Apostelkonzil, hier geht es darum, wie kann man diese beiden Richtungen, die es mittlerweile in der Christenheit gibt, wie kann man die beieinander halten? Und Jakobus hat hier einen sehr weisen Vorschlag gemacht und wir werden nächstes Mal gucken, wie die anderen darauf reagiert haben. Auf jeden Fall wünsche ich dir erstmal für heute alles Gute. Frohe Weihnachten. Und wir hören uns am ersten Weihnachtsfeiertag mit der nächsten Sendung. Bis dahin, macht's gut, euer Pastor Hardy. Tschüss, tschüss.